Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Heute ist Samstag, der 26. September 2009 und ihr hört Version 2 der 14. Folge. Am Mikrofon, wie immer, Christoph Hofmann, aka Sicarius. Wie Version 2? Wo ist denn Version 1? Version 1 liegt als 1,5 GB großer Briefbeschwerer auf meiner Festplatte rum. Ursprünglich hatten wir vergangenen Samstag während unserer jährlichen Laberecke ungefähr 60 Minuten eine Diskussion über das Thema PC versus Konsolen geführt. Leider ist die dabei entstandene Datei in einem Anfall geistiger Umnachtung gelöscht worden. Eine Wiederherstellung war zwar möglich, aber leider lässt sich die Datei jetzt nicht mehr lesen. Somit musste ich kurzfristig einen neuen Podcast aufnehmen. Dazu habe ich mir ein weiteres Mal Daniel geschnappt. Hallo Daniel.
Hallo Christoph.
Daniel spielt, oder hat zumindest neben Ragnarok Online, auch viel Guild Wars gespielt und war unter anderem auch ein Gildenleiter. Im Gespräch wollen wir heute einen Blick zurückwerfen und gleichzeitig in die Zukunft auf Guild Wars 2 schauen. Daniel, was ist eigentlich überhaupt Guild Wars?
Also, Guild Wars 2 ist ein Online-Rollenspiel ungefähr vergleichbar mit World of Warcraft. Allerdings hat es keine frei begehbare Welt gehabt, sondern war komplett instanziert. Und es legte viel mehr Aspekt auf die spielerischen Qualitäten, sage ich mal, als jetzt auf Equipment. Weshalb auch das Maximum-Level wesentlich früher erreicht worden ist.
Und es war natürlich auch kostenlos, ein nicht zu verachtender Punkt. Erzähl doch mal mehr über das Spiel. Was siehst du denn die Vorteile, die großen, gegenüber einem World of Warcraft zum Beispiel?
Also Guild Wars hat eben, wie gesagt, den Vorteil, dass es skillbasierend ist. Das heißt, man hatte von Anfang an eine Charakterklasse, die man sich auswählen konnte, konnte im späteren Spielverlauf die mit einer anderen Charakterklasse kombinieren. Dadurch hat man im Prinzip eine Kombination aus zwei Klassen erstellen können und daraus hat man eine komplett neue Klasse bauen können. Da es gegen Ende mindestens 8 verschiedene Klassen gab, konnte man diese dann untereinander kombinieren und hatte dann insgesamt eine sehr große Auswahlmöglichkeit. Außerdem hat man sich in kleinen Gruppen organisiert, viel besser aufeinander abstimmen können. Und dadurch war auch der PvP-Anteil in Guild Wars meist wesentlich befriedigender als in World of Warcraft.
Ein ganz besonderes Feature von Guild Wars, das es besonders solo-freundlich gemacht hat, war ja auch, dass man sich zu Beginn Begleiter holen konnte und dann mit Guild Wars Nightfall sogar eigene Helden erstellen konnte, die mit einem durch die Gegend ziehen und den Solo-Content. Fandest du das gut, dass das Spiel ziemlich einsteigerfreundlich war, beziehungsweise eben solobar war? Oder hast du mehr den PvP-Aspekt mit Gilden gegen Gildenkämpfen und solchen Dingen gemocht?
Also im Nachhinein muss ich einräumen, dass es ein sehr zweischneidiges Schwert war. Also einerseits war es im PvE, also das Abschlachten von irgendwelchen Gegnern, dort war es halt schon von Vorteil, dass man nicht immer angewiesen war auf andere Leute. Gleichzeitig ist es auch ein großer Widerspruch zu einem Online-Rollenspiel, was ja zur Interaktion mit anderen Mitspielern führt. Da man im Prinzip bis zu 3 Helden mitnehmen konnte, sich selbst eingeschlossen und noch mit 4 weiteren NPCs, die man dazu laden konnte, hatte man eine komplette Party schon voll. Und wenn man selbst einigermaßen spieletechnisch fit war und die Helden entsprechend ausgerüstet und aufeinander abgestimmt war, dann konnte man schon alleine im Prinzip das ganze Spiel durchspielen. Im PvP muss man dazu sagen, dass es sehr viele verschiedene Modi gibt. So gab es auch den speziellen Modus der Heldenkämpfe, in dem man gegen einen anderen Spieler mit seinen Helden angetreten ist. Dort war der Aspekt wieder geschickt, da man dort die Builds aufeinander speziell abrichten konnte und es damit auch eher darum ging, wer war der taktischere Spieler. Es wirkte im Prinzip so ein bisschen wie ein Strategiespiel. Die Helden konnte man auch in größeren Schlachten mitnehmen. Zum Beispiel in Guild Wars Factions gab es die Fraktionskämpfe. Man hat sich für eine Seite entschieden und ist dann in 16 versus 16 Maps gegeneinander angetreten und hat wie in Battlefield zum Beispiel um Kontrollpunkte gekämpft. Dort konnte man die Helden auch mitnehmen und dort war es auch größtenteils wiederum von Vorteil, wenn man einen Charakter hat, der eben nicht menschlich war, aufeinander abgestimmt eben. Was allerdings der Nachteil hier hingegen ist, ist, dass ganz klar irgendwann eine gewisse Verwahrlosung aufgetreten ist, wodurch 4 Leute quasi alle 4 Partys belegt haben, für die 16 Leute insgesamt, weil sich jeder seine 3 Helden mitgenommen hat. im Endeffekt war es dann kein 16 versus 16 mehr, sondern 4, wodurch der Aspekt geschmälert worden ist, da in der Regel man doch lieber gegen Menschen spielt.
Also ich persönlich fand die Möglichkeit, mit Helden bzw. Begleitern durch die Gegend zu ziehen, schon sehr ansprechend. Vor allem, weil die Geschichte doch enger erzählt wird als in vergleichbaren World of Warcraft, wo wirklich die Welt im Prinzip ganz offen ist und nur in den wenigen Instanzen die Geschichte vorangetrieben wird. In Guild Wars ist es ja so, dass quasi jeder Meter instanziert ist und wirklich nur für dich abläuft bzw. deine Gruppe abläuft.
Also exakt, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Vor allen Dingen im einzigen Add-on und im letzten Teil, sage ich mal, von Guild Wars, nämlich in Eye of the North, wurden dann neue Helden eingeführt, die gleichzeitig zum ersten Mal anderer Rassenherkunft waren. Vorher hat man quasi selbst nur Menschen spielen können, kam in Guild Wars 1 auch nur weiterhin, und die Helden waren auch alles Menschen. Und dann wurden Stück für Stück die neuen Helden in Eye of the North, waren dann direkt auch die neuen Rassen, die es dann in Guild Wars 2 gibt. Und diese Helden haben eine eigene Geschichte, zum Beispiel sind manche Völker untereinander zerstritten. Im ersten Kapitel von Guild Wars, was jetzt im Nachhinein Prophecies genannt wurde, haben sich zum Beispiel die Char und die Menschen zu ewigen Feinden gemacht. Gleichzeitig nimmt man jetzt im Add-on einen Char sogar als Helden in seine Gruppe auf. Die Diskussionen und Scharmützel, die dann zwischen den Helden entstehen, wenn man die mitnimmt, sind teilweise recht interessant. Und es ist auch witzig, wie die Programmierer das gemacht haben, dass die auf die jeweilige Situation immer verschieden reagieren und ihre Kommentare dazu abgeben. Dass die Welt dadurch wesentlich lebensechter wurde, haben die Spieleentwickler damit mit Sicherheit erreicht.
Du warst ja auch Gildenleiter. War Guild Wars deiner Meinung nach gildenfreundlich? Oder war es eher ätzend, eine Gilde zu führen in so einem Spiel?
Also interessanterweise war Guild Wars, obwohl der Name anders vermuten ließe, relativ gildenunfreundlich, sage ich mal. Man konnte als Gildenleiter eine eigene Gildenhalle holen und man konnte als Gildenleiter in dieser Gildenhalle gewisse NPCs freischalten, zum Beispiel Händler oder ein Schmied und solche Sachen und Runenkäufer. Im Endeffekt war es allerdings so, dass dieses Geld meistens nur aus einer Kasse kam. Und das war die persönliche Kasse des Guildleaders. Und wo wir gerade beim Thema Kasse sind, wäre es hier vielleicht ganz praktisch, eine Gildenkasse oder einen Gildenstorage einzuführen, damit untereinander so etwas wie ein soziales Verteilungssystem entsteht. Weil ich denke, wenn man in einer Gilde ist, sollte man schon eher miteinander spielen als jetzt mit anderen Spielern. Also man sollte auf jeden Fall mehr miteinander spielen und sich kooperativ verhalten. Und die Möglichkeiten, die Guild Wars zur Interaktion mit den eigenen Gildenmitgliedern geliefert hat, die beschränken sich darauf, dass man einfach nur gemeinsam in der Gildenhalle rumhocken konnte oder gemeinsam an Guild versus Guild Kämpfen teilnehmen konnte. Im Endeffekt haben mir einige Features wirklich gefehlt, zumal auch die Aufteilung des Guild-Systems etwas veraltet war. So ist es nur möglich, dass man einen Gildenleiter hat, einen einzigen, nicht mal einen Stellvertreter oder so etwas in der Art. Und dann konnte man Offiziere benennen, die Möglichkeiten hatten, zwar Leute zu befördern und Leute aus der Gilde zu schmeißen, aber sonst auch nur relativ beschränkte Befähigungen hatten. Sie konnten auch nichts Neues für die Gildenhalle kaufen. Und dann gab es die normalen Member, die im Endeffekt nichts anderes waren, als dass sie in der Gilde sein konnten und über den Guildchat reden. Es gab keinerlei Integrationsmöglichkeit für die Gildenmember, wenn sie nicht aus eigenem Antrieb und über andere Programme wie Teamspeak sich arrangiert haben, dass sie dann auch wirklich sinnvoll für die Gilde ihren Beitrag leisten konnten, außer über das normale Gespräch. Gildenoffiziere hingegen hatten zwar die Macht, Leute zu befördern und Leute rauswerfen, aber dies ist eine einzige Fähigkeit, sage ich mal, und das ist sehr begrenzt. Und wenn der Guildleader irgendwann die Lust am Spielen verloren hatte oder eine Zeit lang kein Internet hatte, war es im Prinzip für die Gilde kaum möglich, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Es war nicht mal möglich, irgendwelche Bündnisse mit anderen Gilden zu beenden oder anzufangen, während der Guildleader abwesend war. Und das sind alles sehr große Mankos gewesen.
Siehst du Guild Wars mehr als PvE oder mehr als PvP-Spiel?
Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, aus folgendem Grund. Guild Wars in der ersten Kampagne war mehr auf PvE ausgelegt als auf PvP. Es gab noch nicht so viele Modes. Im Endeffekt konnte man nur noch die Guildkämpfe gegeneinander machen oder direkt einzeln gegeneinander antreten oder kleine Partyscharmützel veranstalten. Der PvP-Aspekt erschöpfte sich meines Erachtens relativ schnell. Im PvE war trotz ausreichendem Content die Geschichte etwas träge und dröge. So war es relativ zäh, noch in der ersten Kampagne voranzuschreiten. In Guild Wars Factions hingegen haben sie sich mit den Fraktionskämpfen teilweise ihr eigenes Grab geschaufelt. Das muss ich so erklären. Die Fraktionskämpfe waren natürlich sehr interessant und fordernd. Allerdings hat die Story von Factions insgesamt wesentlich knapper geraten. Und ohne Übertreibung kann man, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, sagen, dass man es auch gut alleine mit NPCs an einem Tag von 0 bis 20 und dann durch alle Missionen durchspielen konnte. Ohne besonderes Equipment zu haben oder sich die Überrüstung kaufen zu müssen. Factions hat daher in dieser Geschichte enttäuscht. Nightfall hingegen hat jetzt hier wieder aufgetrumpft. Nightfall hat den PvP-Aspekt um die Helden erweitert. Die Geschichte von Nightfall ist mit Abstand, was ich in den letzten Jahren in der Spieleindustrie beobachtet habe, das überraschendste Werk. Auch wenn viele Dinge sehr vorhersehbar sind, ist Nightfall wirklich meines Erachtens ein reiner PvE-Teil und für PvP eine notwendige Verbesserung gewesen. Daher würde ich sagen, liegt der Fokus für die extremen PvP-Spieler eher auf Guild Wars Factions und für die PvE-Spieler in Guild Wars Nightfall. Das heißt, im Endeffekt ist dieses Spiel auf beiden Gebieten mit sehr starken Vor- und Nachteilen bestückt, worauf ich nicht sagen kann, dass es jetzt pur auf das eine oder das andere ausgelegt worden ist. Zum Add-on muss ich allerdings sagen, dass das im Prinzip nur Appetitmacher für Guild Wars Y ist. Und obwohl die Geschichte für Veteranen wie mich sehr interessant ist, ist es doch für ein Add-on relativ kurz.
Jetzt haben wir schon mehrmals Guild Wars 2 erwähnt. So richtig viel bekannt ist ja darüber eigentlich noch nicht, oder?
Also von dem, was über das Spiel bekannt ist, kann man sagen, dass es eigentlich eher längere Zeit alles schon bekannt ist. Es ist nicht viel bekannt, aber es ist doch schon einiges bekannt. Soll heißen, dass Guild Wars 2 auch mit der Zeit in die Richtung Duke Nukem Forever geht. Die offenen Beta-Wochenenden waren schon für letztes Jahr im Sommer angekündigt. Da mittlerweile immer noch nicht mal annähernd ein Open-Beta-Event angekündigt worden ist, kann man davon ausgehen, dass Guild Wars sich noch um einige Zeit verschieben wird, was natürlich nichts Schlechtes ist. Aber allein vom Entwicklungsstand muss man schon sagen, dass es wesentlich länger gedauert hat, als die Leute bei NCSoft zuerst erwartet. Was über das Spiel bekannt ist, sind größtenteils storytechnische Aspekte. Auf die möchte ich jetzt allerdings erstmal noch nicht eingehen, sondern was insgesamt verändert worden ist. Ein großer Aufschrei ging durch die Community, als bekannt wurde, dass Guild Wars Y, ähnlich wie World of Warcraft, eine frei begehbare Spielwelt bieten sollte. Das bedeutet, sämtliche Einzelinstanzierungen sollten wegfallen. Es sollte sogar serverübergreifende Events, derzeit muss ich dazu sagen, sind in Guild Wars die Server nach den Sprachzonen getrennt, serverübergreifende Events stattfinden, an denen man dann, egal an welcher Ecke der Welt man sich gerade befindet, zu denen dann man dann hinreisen kann und sich daran beteiligen. Ob die Events jetzt durch irgendwelche Skript oder durch Global Moderators ausgelöst werden sollen, das haben die Entwickler noch nicht enthüllt. Aber es gab schon einige relativ interessante Ansätze, die angekündigt worden sind. Zum Beispiel, dass irgendwelche Drachen auftauchen sollten oder andere Megabosse.
Also das Instanzsystem wird zugunsten eines sogenannten World-Systems abgeschafft. Gibt es noch irgendwelche anderen spielerisch relevanten Neuerungen, die schon bekannt sind?
Ja, es gibt zwei spielerische Neuerungen, beziehungsweise drei. Die erste große spielerische Neuerung ist erstmal die Beibehaltung des normalen Skillsystems, dass man sich immer wieder neu umskillen kann. Allerdings hat man nun ein wesentlich höheres Level Cap. Das bedeutet, im Endeffekt sind die Möglichkeiten nicht mehr ganz so begrenzt. es gab zwar im Endeffekt rechnerisch nahezu unendlich viele Möglichkeiten, einen Charakter aufzubauen. Nur man muss der Ehrlichkeit halber sagen, wie viele davon sinnvoll sind, sind vielleicht je nach Spielwelt angepasst, vielleicht nur so um die 50%. Durch das höhere Level Cap soll es allerdings wesentlich mehr sinnvolle Möglichkeiten geben. Und die Individualität der einzelnen Charaktere wird gestärkt. Stichwort Individualität, da sind wir auch wieder bei den Helden. Denn es soll wieder Helden geben. Genau genommen gibt es einen Helden. Und dieser soll der persönlichen Spielfigur wesentlich näher angenähert sein. Man soll also jetzt nicht nur ihm eine Waffe in die Hand drücken können und ein festes Ausrüstungsset, was vorgegeben ist, und die Skillung und das war's, sondern diesmal soll man Stück für Stück bestimmen können, wie seine KI ist und wie seine Ausrüstung in Einzelnen aussieht. Während man in Guild Wars 1 ein komplettes Rüstungsset mit einem einzelnen Thema quasi nur hatte, konnte man nicht wirklich Einfluss darauf nehmen, ob er jetzt wirklich den maximalen Schaden zum Beispiel als Zauberer rausholen könnte. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Dafür sind eben die anderen zwei Helden, die man in Guild Wars 1 noch hatte, weggefallen. Als drittes ist noch wichtig zu berücksichtigen, auch schon im Hinblick auf die Story, dass es jetzt mehrere Rassen gibt und jene, die in Eye of the North vorgestellt worden sind. Das sind die Azura, das sind kleine, technisch begabte, ich nenne sie mal Gremlin-ähnliche Wesen, die Golems bauen und mit diesen kämpfen. Es gibt die Char, die Antirasse von den Menschen. Die haben etwas Löwenartiges, ich sag mal Katzenartiges, Wildes an sich. Sind für eine sehr raue, ungesittete Kultur bekannt und sind im Prinzip eine wilde Kriegerrasse. Dann gibt es die Norn. Die Norn könnte man wohl am besten vergleichen mit Druiden in World of Warcraft, die einen extremen Wikinger-Touch haben. So sind Norn in der Regel ungefähr doppelt so groß wie normale Menschen und werden nicht zu Unrecht einzeln schon als gesamte Armee bezeichnet. Zusätzlich haben die Norn die Fertigkeit, sich selbst in Bären zu verwandeln und in Bärengestalt zu kämpfen. In Guild Wars hatte man sogar die Möglichkeit, in Eye of the North auch in verschiedene Gestalten zu wechseln. Diese Fähigkeit soll diesmal den Norn vorbehalten bleiben. Dann gibt es die Silvari. Über die Silvari ist es am wenigsten bekannt, da diese in Eye of the North nicht aufgetaucht sind. Die Story-Geschichte sieht vor, dass aufgrund der neuen Gefahr, die Guild Wars 2 bedroht, das Erwachen der Drachen und die damit verbundenen neuen Kreaturen, die Zustrom in die neue Welt haben, dass damit eine neue Rasse geschaffen wird, die auf Pflanzen basiert. Man könnte sagen, es wäre so eine verkapselte Elfenrasse. Dies ist allerdings nicht ganz richtig, da die Silvari in der Lage sind, mit der Natur zu kommunizieren und darüber hinaus kämpfen, während die Elfen lediglich im Einklang mit der Natur kämpfen. Als letztes gibt es die altbekannten Zwerge, die es natürlich in jedem Rollenspiel geben muss. Die Zwerge sind wie überall extrem zäh, robust und die genaue Aufgabe der Zwerge resultiert aus der Geschichte in Eye of the North, das übrigens mehrere Jahrhunderte vor Guild Wars 2 spielen soll, nämlich dass die Zwerge damals die erste neue Bedrohung abgewehrt haben, die das Erwachen der Drachen mit sich gebracht hat.
Eine wichtige Neuerung hast du jetzt natürlich noch nicht erwähnt, und zwar soll man auch mehr Bewegungsfreiheit haben. In Guild Wars ist es ja so, dass die Level bzw. die Instanzen relativ linear aufgebaut sind. Man kann nicht springen, man kann nicht schwimmen, also muss man immer dem eigenen Weg folgen. Denkst du, das ist ein Vorteil, wenn es dann in Guild Wars 2 die Möglichkeit gibt, auch mal über einen kleinen Busch wegzuspringen? Oder meinst du, dass das Erlebnis dann darunter leidet?
Also ich habe mich schon auch sehr oft geärgert, wenn ich nicht um irgendeinen Kieselstein am Boden einfach drüber laufen konnte oder drüber springen konnte. Aber ein bisschen skeptisch bin ich schon, da nun auch gewiss, also verbunden mit dem Springen auch gewisse Sachen wie Fallschaden dazukommen müssen und Tauchen und Schwimmen. Wie lange kann man tauchen oder ist überhaupt Tauchen möglich? Das ist alles etwas, wo ich mir so noch keine Gedanken drüber gemacht habe. Und wie schnell kann man reisen? Das ist auch eine Frage. Und da denke ich dann sofort an World of Warcraft. Moment, wird es dann auch Mounts geben? Weil darüber wurde de facto auch noch nicht gesprochen.
Das ist natürlich der interessanteste Punkt, die Hintergrundgeschichte. Was ist da schon bekannt? Wie wird's weitergehen nach Eye of the North? Beziehungsweise wie hat Eye of the North überhaupt geendet?
Eye of the North hat damit geendet, dass das Böse natürlich besiegt worden ist. Das Böse waren die Zerstörer. Die Zerstörer stammten aus einer alten Prophezeiung, wie so üblich in Rollenspielen. Es waren insektenartige Wesen, die überdimensional groß waren und zum Teil auch mit Waffen gekämpft haben und eine gewisse Affinität zum Feuer hatten. Die Zerstörer waren in der Lage, sämtliche bisher bekannten Gebiete einfach zu überrennen. Die Zerstörer kamen aus dem Untergrund. Es wurde nicht näher definiert, ob sie einzelne denkende Kreaturen oder ein großes Individuum waren, wo auch Theorien darüber entwickelt worden sind. Diese Fragen wurden niemals genau beantwortet. In der Prophezeiung entstand ein großer Zerstörer. Das war ein besonders großes Insekt, das natürlich über entsprechende Macht verfügte und wahrscheinlich dieses Kollektiv gelenkt hat. Die Macher vom Guild Wars haben bis heute keine genaue Antwort darauf gegeben. Das sind bis jetzt nur alles Spekulationen seitens der Community, die aber auch zum Teil mit von Community-Betreuern mit eingeführt wurden. Das heißt, ganz haltlos sind diese Theorien nicht. Der große Zerstörer wurde in der Prophezeiung vom großen Zwerg besiegt. Der große Zwerg ist im Endeffekt die Zusammenschließung aller Zwerge zu einer nicht fühlenden und nicht denkenden Kampfeinheit, um den großen Zerstörer zu töten. Am Ende von Eye of the North schließen sich alle bisher bekannten Rassen, also die Asura, die Char, die Norn, die Zwerge und die Menschen zusammen und kämpfen mit Hilfe der Macht des großen Zwergs gegen den großen Zerstörer. Die Zwerge werden zu nicht denkenden Kampfmaschinen, wie ich schon erwähnt habe, und werden in einer großen Schlacht zwischen Zerstörern und unserer Allianz, nenne ich es mal, nahezu verheizt. So dass man am Ende, im Endeffekt mit seiner kleinen Party, die man sich zusammengestellt hat, alleine gegen den großen Zerstörer kämpfen muss und bestenfalls natürlich gewinnt. Nachdem der große Zerstörer besiegt ist, ist jetzt erstmal das Böse in der nahen Zukunft besiegt. Allerdings hat das Töten des großen Zerstörers die Aufmerksamkeit anderer Wesen auf sich gelenkt, nämlich das der Drachen.
Zum Abschluss natürlich die wichtigste Frage. Was erwartest du dir von Guild Wars 2? Ich persönlich hoffe, dass es genauso wie Guild Wars 1 solo-freundlich ist und dass es die Story eng verwoben mit dem eigenen Erlebnis ist. Also dass man jetzt nicht einfach nur in der Welt befindet und man tötet den König, 2 Minuten ist er wieder da und sowas, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, an einer Geschichte teilzunehmen und sie auch wirklich zu durchleben und irgendwo am Ende anzukommen.
Also ich hoffe, genau wie du, dass es auch wieder einzelspielerfreundlich ist, obwohl es eben ein Widerspruch zu Rollenspielen ist. Aber ich persönlich muss dazu sagen, dass ich auch ein bisschen Zeit brauche, die ich meistens nur habe, wenn ich alleine in Ruhe irgendwo unterwegs bin, um mich die Geschichte auf mich wirken zu lassen. Da man so wunderschön die Geschichten in Guild Wars auch erzählt sind, meistens in der Gruppe nicht ganz so viel mitkriegt, weil die Atmosphäre ein bisschen gedrückt wird, wenn der andere Spieler sagt, ja okay gut, während der Videosequenz gehe ich mal kurz aufs Klo. Ich hoffe, dass die Story, soweit jetzt schon Dinge bekannt sind, wirklich so fesselnd sind, wie im Vorgänger, wenn nicht sogar noch fesselnder. Momentan schmachte ich schon fast Fanboy-artig hinter jeden kleinen Information. Genauso ist das Grafikteam von NCSoft und vor allen Dingen das Concept Artist Team mehr als interessant und ich liebe einfach das Aussehen von Guild Wars. Also ich bin auch ein ganz bekennender Daniel Dressieux Fan. Darüber hinaus hoffe ich, dass die offene Spielwelt und die Bewegungsfreiheit Guild Wars keinen Abbruch tun. Genauso muss ich natürlich noch sagen, dass als Guild Wars Veteran hat man ja auch noch den kleinen, aber feinen Vorteil, dass man die Halle der Helden, die am Ende von Eye of the North implementiert worden ist, in der man quasi eine Zusammenfassung hat, was man selbst alles erreicht hat in der bisherigen Spielekarriere, dass dies quasi noch denkwürdig in Erinnerung gerufen wird in Guild Wars. Man soll zwar keine Vorteile haben, aber es ist doch immer wieder schön, so auf ein paar alte Bekannte zu treffen oder ein paar schöne Erinnerungen wieder zu finden. Und ich hoffe ganz einfach, dass sie diesen Aspekt besonders gut einbauen. Da momentan die Community, die auf Guild Wars 2 wirklich sehnsüchtig wartet, die größten Erwartungen in die Halle der Helden setzt.
Jetzt haben wir natürlich hauptsächlich über PvE geredet. Was erwartest du denn im PvP-Aspekt? Was wünschst du dir für Guild Wars 2?
Also, ich wünsche mir für den PvP-Aspekt ein insgesamt verändertes Balancing. Damit meine ich jetzt nicht, dass jetzt die Skills abgemindert ist oder verstärkt werden sollen, sondern ich wünsche mir ganz klar, dass PvP und PvE getrennt behandelt werden. Das soll heißen, in Guild Wars wurde zum Ende der Versuch unternommen, dass man Skills implementiert hat, die entweder nur im PvE eingesetzt werden konnten oder nur im PvP. Für Guild Wars 2 wünsche ich mir nicht, dass es solche Skills gibt, sondern ich wünsche mir insgesamt, dass die Skills aufeinander abgestimmt sind. Im PvE können wesentlich andere Dinge wichtiger sein als im PvP, um Balancing zu bringen. Eine Spielwelt, die von der KI gesteuert wird und eine gegnerische Umgebung, die von anderen echten Menschen geliefert wird, das sind sehr unterschiedliche Faktoren. Und ich hoffe einfach, dass es hier geändert wird. Wobei momentan das Konzept soweit bekannt ist, dass alle Charaktere auf das gleiche Level angepasst werden sollen, auf ungefähr das gleiche Equipment und dass man sich lediglich sein Equipment anpassen kann auf seine Spielweise, aber man keine übermäßigen Vorteile hat, wenn man jetzt im PvP eine super Rüstung zusammengebaut hat und diese kann man dann im PvP nicht benutzen.
Damit sind wir schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, Version 2 war auch so interessant, wie es Version 1 war, auch wenn ihr sie natürlich noch nicht gehört habt. Weil ich hoffe, dieses Gespräch PC versus Konsolen werden wir in Zukunft noch einmal wiederholen können. Oder ich werde irgendwie schaffen, die Datei wiederherzustellen. Auf jeden Fall hören wir uns Ende Oktober wieder und bis dahin viel Spaß beim Spielen.